Ja, mit diesen Hollywood-Klängen aus dem alten Historienfilm König der Könige möchte ich Sie und euch ganz herzlich zum zweiten Advent begrüßen. Ja, wir wollen auch unseren Herrn begrüßen, wir wollen feiern, wir wollen auf Jesus schauen, wir wollen den Weg zusammen gehen, hin zum Stall, aber davon mehr. Erstmal ein herzliches Willkommen heute zum Advent und ich wünsche mir, dass ein jeder ja, dieses kleine Licht, das wir heute vielleicht setzen wollen, so in sich trägt, in die nächste Woche hin, auch zum nächsten Advent. Ja, wir sehen hier eine prächtige Deko. Hier haben also noch viele, viele Hände kräftig Hand angelegt, aber dazu später. Bitte jetzt noch nicht applaudieren, dann mach zum Schluss. Wir wollen gemeinsam einfach diesen Weg ein Stück weit gehen. Wir haben dafür hier im Raum so Eckenstationen, sagen wir als alte Ostergartenprofis, Stationen, wo eine Figur steht und die für diesen Weg stehen, den wir zusammen gehen wollen, vorbei an diesen Leuten, vielleicht auch bei ihnen mal innehalten und hören, was sie zu sagen haben. So, hier im Eingang haben wir Maria. Hallo Maria. Ich hatte eigentlich noch so eine Mädchenstimme gesucht, so als Einspielung, aber das lasse ich erstmal. Ich klinge ein bisschen komisch, ne? Okay. Ja, Maria, weltbekannte Frau. Ich glaube, kaum eine Frau ist so bekannt auf der Welt wie sie. Man muss schon genau hingucken, was von diesen Inhalten noch wirklich biblisch ist und was vielleicht Kunst- und Kulturgeschichte und Kirchengeschichte ist. Also einmal sehe ich blau. Ich habe sogar sagen lassen, das hier ist marienblau. Okay. Heißt jemand hier noch Maria? Bist du auch blau? Okay, wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, Maria hat doch wohl auch andere Sachen zum Anziehen gehabt. Aber hier in der Kunst hat sich durchgesetzt, sie ist blau. Ein anderer Punkt, und der ist noch viel wichtiger. Ich denke mal, sie war sehr, sehr jung. Für ihre Zeit war das normal, mit 14, 15, 16 bereits in die Ehe zu gehen. In der heutigen Zeit wäre man gerade mal im Teenkreis, im Crossover. Aber für die damalige Zeit war es okay, weil man war ja auch mit 50, 60 bereits im Kreis. Also von daher passt das. Maria war so ungefähr 15, 16 und ich denke mal, das war auch ganz normal, dass sie sich in dieser Situation befunden hat. Das andere, was mir so beim Lesen der dünnen Quellen so aufgegangen ist, sie muss eine sehr behütete Kindheit gehabt haben. Mit sehr viel Geborgenheit, aber auch mit der Vermittlung von ganz, ganz festen Werten. Und so an ihrer Haltung habe ich so wahrgenommen, ein ganz hohes Maß an Urvertrauen und Offenheit und Bereitschaft zur Hingabe an Gott. Das ist also eine Haltung, die man eigentlich nur haben muss, um sich von Gott in ganz extremer Weise gebrauchen zu lassen. Anders geht das ja gar nicht. Also schon so eine Haltung, die nur für Gott da ist. Dann habe ich auch gefunden, das stand mehrmals sogar in den Quellen, was Maria dann bedeutet. Jeder Name hat ja auch eine Bedeutung. Und Maria soll Bitterkeit bedeuten. Dachte ich so, passt auch nicht so richtig. Aber vielleicht ist das auch mehr so ex post gedeutet, weil man ja mit Maria eher so die trauernde Mutter verbindet. Und heute gucken wir uns ja die Jungfrau Maria an, die ja wahrscheinlich in diesem Moment noch gar nichts von ihrem Glück weiß. Letzter Punkt, ja, verlobt. Also schon in festen Händen, damals hieß das versprochen. Da haben sich ja die Eltern schon committed, wo die Kinder noch ganz klein waren, wer da mal wen heiraten soll. Und das wurde dann später einfach durchgezogen. Und der Glückliche war der Josef, ein Tischler, vermutlich ja, vom Alter her, war vielleicht Living Room, so irgendwo so ausgehendes Teenageralter. Also interessant. Und ich freue mich auch auf die Geschichte, die Arne Völkel noch um Maria herum noch nacherzählen wird, auch für die Kinder. Und dann Teil 2 in der Predigt. Ich habe noch einen Text mitgebracht aus Saraja 2, Vers 14. Jubel und fröhlich, Tochter Zion, denn ich komme, um in deiner Mitte zu wohnen. Hier ist natürlich das Volk Israel gemeint mit Tochter Zion, aber Maria ist ja auch eine davon, aus diesem Volk. Also können wir sie heute Abend auch mal Tochter Zion nennen. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten und bitte dazu, dass wir aufstehen. Vielen Dank, lieber Jesus, dass du uns Maria so vor Augen führst mit ihrer ganz besonderen Haltung, die man braucht, um dir zur Verfügung zu stehen. Mit all dem, was du vorhast, egal was es sein mag. Und ich wünsche mir so, dass du das auch in uns entstehen lässt, diese Bereitschaft für dich, dir zu dienen, dir nachzufolgen, wo immer es hingehen mag. Diese Hingabe, ohne Vorbehalt. Und ich bitte dich, dass du auch in diese Adventszeit hinein zu uns sprichst, uns diese Persönlichkeiten hier nahe bringst, mit ihren Gedanken, Beweggründen, mit ihren Haltungen, mit ihrer Freude, mit ihrem Leid. Dass du uns darin erbaust, dass du uns darin weiterbringst, dass du uns darin begegnest. Vielen Dank, dass wir diese Stunde heute Morgen haben. Vielen Dank für jeden, der gekommen ist. Und vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du unter uns bist, mit deinem Heiligen Geist, dass du uns diese Feierstunde schenken willst. Amen. Wir nehmen wieder Platz und ja, Tochter Zion, ein Lied. Geschichte, die wir gleich von Arne hören werden, möchte noch ein weiteres alttestamentliches Wort voranstellen aus Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie Immanuel nennen.
Auf dem Weg zum Stall, Überraschung für eine junge Frau. Darum geht es in der Predigt zu unserer Maria ganz in Blau. Große Überraschung, wenn wir uns Jesus vorstellen, wenn du dir den vorstellst, wie Jesus aussah, was hast du für ein Bild im Kopf? Wie sah der Jesus wohl aus? Und ich glaube, je nachdem, wen wir hier fragen, kriegen wir unterschiedliche Antworten. Also frage ich eine Oma, dann wird die wahrscheinlich sagen, ja, Jesus, das ist so der perfekte Schwiegersohn. So muss er gewesen sein, so ein ganz angenehmer Typ, so richtig nett. Der kommt zum Kaffee und liest aus der Bibel vor und heimelig. Fragen wir einen Opa, dann wird der wahrscheinlich sagen, ja, Jesus, also ehrlich, ich schätze, der sah so aus wie ich in meiner Jugend. Einfach gut aussehend und kräftig dabei, aufgeweckt, lebendig und ein Frauenversteher. So wie ich in meiner Jugend. Und fragen wir wieder jemand anders, vielleicht ein junges Mädchen, die wird sagen, ja, Jesus, das war bestimmt so ein romantischer Typ. Irgendwie so einer, mit dem ich gerne Kaffee trinken gehe, der mich ausführt ins Kino und der natürlich ein bisschen mehr hat als nur Sympathie. Hollywood hat natürlich auch über Jesus nachgedacht und hat gesagt, na, das ist doch völlig klar, Jesus kam aus dem Orient. Und weil der aus dem Orient kommt, ist das selbstverständlich, dass Jesus blaue Augen hatte. Ganz klar. Und natürlich war er auch blond. Und wenn er sprach, hatte er natürlich einen leicht amerikanischen Akzent. So hat jeder sein Bild von Jesus, was er sich so macht. Und interessant dabei ist, dieser Jesus, von dem ich gerade gesprochen und vorgestellt habe, ist in all diesen Beschreibungen irgendwie all das nicht, worum es heute geht. Nämlich, er ist in diesen Beschreibungen immer so um die 30 Jahre alt, aber nie ein Kind. Und damit beginnt aber das Evangelium, die Geschichte von Jesus Christus, von dem Jesus im Kind. Also kein Mann um die 30, so wie wir ihn uns vielleicht vor Augen malen und denken. Aber es ist ja klar, dass Jesus nicht immer sofort 30 war. So war das ja auch bei uns nicht. Also ganz egal, wie alt du bist, klein haben wir alle mal angefangen. Und das war bei Jesus nicht anders. Das ist ja das Wunder der Menschwerdung Gottes. Dass er nicht schwupp plötzlich da war, irgendwo hingebeamt nach Nazareth, sondern die Bibel erzählt uns in zwei Evangelien, dass er ein Kind war, in Windeln gewickelt. Aber da sind wir ja noch nicht. Bevor das soweit war, brauchte es ja erstmal eine Mutter. Jesus wurde geboren, wuchs heran als kleines Kind, wuchs heran, wurde größer und größer. Das Ganze nahm aber seinen Anfang bei unserer Maria. Um seine Lebensgeschichte kennenzulernen und auch verstehen zu können, müssen wir bei dieser Maria beginnen. Und ich stelle dir also mir mal vor, ich frage die Maria, wie es ihr so geht und frage sie, wo sie denn wohnt. Und was antwortet mir die Maria? Die sagt, selbstverständlich wohne ich in einer völlig anderen Stadt als der meiner Eltern. Nee, ihr merkt schon, so geht die Geschichte nicht, das wäre heute so. Aber Maria hat mit Sicherheit gesagt, ich wohne bei meinen Eltern. Ich wohne zu Hause bei meinen Eltern, da bin ich auch nie weggekommen. Hab immer da in meinem Ort gewohnt, bei meinen Eltern. Und wenn die Eltern nicht mehr gelebt haben, wir wissen das ja alles gar nicht. Wenn sie also nicht mehr gelebt haben, dann wird es so gewesen sein, dass Maria bei irgendwelchen Verwandten gelebt hat. Auf jeden Fall eine junge Frau, deren Aufgaben ganz klar definiert sind. Das sieht man hier, das ist die Küche, das ist das Haus, da steht der Besen, da steht das Licht. Und darum hat sie sich zu kümmern, um den Ofen, dass es warm ist in dem Haus, dass die Fladen gebacken werden und dass sie eben das Haus und die Stube auskehrt. Also eine ganz klassische Rolle der damaligen Frau. Die Eltern bestimmen, was aus Maria werden wird. Sie bestimmen, was das Mädchen zu tun hat. Und wir haben das schon gehört, die Eltern wählen auch den späteren Mann aus. Und von daher könnte man erwarten, alles vorgeplant. Aber nun war das Leben der Maria überraschend anders. Bei ihr war irgendwie alles anders. Denn der Engel, der zu Maria kommt und ihr erscheint, grüßt sie und wir lesen, dass der Engel zu ihr kommt in Lukas 1, 28. Und das ist schon mal merkwürdig. Eigentlich hätte der Engel sich beim Vater vorstellen müssen. Der hätte sagen müssen, hallo, ich möchte mit deiner Tochter reden. Darf ich das? Da hätte der Vater gesagt, nee, alleine Mädchen mit Mann oder Engel, nee. Also da wäre die Mission irgendwie schon zu Ende gewesen wahrscheinlich. Aber das ist schon mal ungewöhnlich. Also zunächst wäre der Vater zu fragen gewesen. Und dann sagt der Engel der Maria, liebe Maria, so wie du jetzt aussiehst, wirst du nicht mehr lange aussehen. Denn es wird ein Kind in dir heranwachsen. Du wirst schwanger werden. Sehr überraschend. Denn Maria sagt, Vers 29, das kann doch überhaupt nicht sein. Also aufgeklärt wäre das Mädchen, denn sie sagt, ich habe noch nie mit einem jungen Mann geschlafen, auch nicht mit irgendwem. Und deswegen kann ich auch nicht schwanger werden. Zweite Überraschung. Dritte Überraschung. Der Engel, der ihn da anspricht, sagt, ja Maria, das wird bei dir ganz anders laufen. Du brauchst auch überhaupt keinen Mann, um schwanger zu werden. Das wird der Heilige Geist in dir wirken. Der wird zu dir kommen und du wirst ein Kind empfangen. Und noch etwas ist sehr überraschend an der Maria. Sie wird tatsächlich als einzige in der Geschichte nach ihrer persönlichen Meinung gefragt. Und darauf antwortet Maria dem Engel, mir geschehe, wie du gesagt hast, denn ich bin die Magd, also die hingegebene, Gott hingegebene junge Frau. Und deswegen soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Wenn wir also die Maria uns vor Augen halten und mal darüber nachdenken, was das für uns persönlich bedeutet, dann gibt es zunächst mal für alle jungen Mädchen eine, so alt wird die Maria vielleicht gewesen sein wie du, also eine gute Nachricht, du wirst nicht überraschend schwanger. Ja, also das ist schon mal was. Ja, also große Erleichterung im Saal, waren wunderbar. Also das wird nicht passieren. Aber einiges ist bei den ganzen jungen Leuten und bei den Älteren natürlich genauso wie damals bei der Maria, nämlich das Alter spielt überhaupt keine Rolle, wenn Jesus zu dir kommt. Das Alter spielt keine Rolle. Jesus sagt nicht, ja, ich fange bei 18 an oder vielleicht 28, 58, 78. Spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Gott kommt, dann spielt das Alter keine Rolle. Er kann zu ganz jungen Menschen kommen und er kommt auch zu ganz alten Menschen. Genauso überraschend, wie er zu der Maria gekommen ist in ihrem jungen Alter. Das Zweite ist genauso wie bei der Maria, bei euch Jugendlichen und Kindern, wie bei den Erwachsenen. Es wird überhaupt niemand anders gefragt, wenn Jesus zu dir kommt. Jesus kommt nicht, fragt deine Eltern und sagt, darf ich vielleicht dein Kind zum Glauben an mich einladen? Und dann sagen deine Eltern selbstverständlich, nein, wäre ja schlecht. Nein, die Eltern werden auch nicht gefragt. Es wird auch kein Großvater gefragt, keine Tante, kein Onkel, kein niemand. Sondern wenn Jesus kommt, kommt er immer ganz persönlich zu dir. Zu einem jeden von uns, immer ganz persönlich, weil im Glauben gibt es keine Stellvertretung. Und eins weiteres und das Entscheidende, das ist Jesus wichtig, das ist Gott wichtig, wenn er zu dir kommt, deine Meinung, deine Antwort, die ist für ihn entscheidend. Der Heilige Geist ist die Liebe Gottes. Und was zeichnet die Liebe aus? Die Liebe zeichnet aus, dass sie sich nicht aufdrängt. Die Liebe zeichnet aus, dass sie niemals Gewalt anwendet. Die Liebe zeichnet aus, dass sie keinen Menschen einfach nimmt. Sondern Liebe zeichnet immer aus, dass man gefragt wird, was denkst denn du dazu? Was willst du denn, dass ich dir tue? Und da haben wir schon gehört, da sagt die Maria eben, mir soll das geschehen, was Gott für mich vorgesehen hat. Also, du bist mir willkommen, mein Gott. Und das ist die entscheidende Frage, auf die Jesus eine Antwort hat erwartet, auch an diesem Tag, an diesem Advent, wo er dich fragt, wie sieht denn deine Antwort aus, wenn ich sage, ich möchte zu dir kommen? Ich möchte bei dir einkehren. Die größte Überraschung des Lebens ist zu hören, dass Gott auf dich persönlich zukommt. Das ist die große Überraschung des Glaubens. Gott kommt persönlich auf dich zu. Er ist absolut an deiner Meinung, an deiner Antwort, an deiner Erwiderung auf seine Frage interessiert. Und das finde ich so großartig in der Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus, weil es eben ein Herr der Liebe ist. Und diese Liebe drängt sich niemals ungefragt auf, sondern sie kommt werbend und bittend und sanft. Und wenn ihr jetzt in eure Kindergruppen gleich hineingeht, in den Kindergottesdienst, könnt ihr da nochmal drüber nachdenken, vielleicht mit den Mitarbeitern, wie ist das denn mit der Maria und mit mir und mit dieser Überraschung? Gott kommt zu dir heute, frag dich, wie sieht's aus? Wollen wir zusammen einander an der Hand halten? Jesus will das auf jeden Fall. Jetzt bilden wir wieder unseren Auszugsprozession, hätte ich fast gesagt. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier geht. Der Weg ist ziemlich klein heraus, aber ich glaube, wir versuchen das mit diesen vier Reihen, die hier sind. Oder wir finden uns schon irgendwie ein, ja? Also, die Kinder ziehen aus und dazu hören wir jetzt unsere bekannte Musik. Wie heißt die überhaupt? Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr sie hört, wisst ihr, das ist sie. Ah, der Vater im Himmel segne dich. Genau, und passe auf dich auf. Segenslied. Bitte? Segenslied, ja, du hast ja recht.
Nach guter alter Tradition möchte ich doch nochmal den Lukas-Text vortragen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter, und das ist jetzt im 6. Monat. Von der sagt man, dass sie unfruchtbar war. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. O reiß die Himmel auf. Das wollen wir jetzt zusammen singen vor dem Teil 2 der Predigt und dazu die Kollekte einsammeln. Die ist für die Zwecke der Gemeinde bestimmt.
Der Engel trat bei Maria ein und sagte: Ich grüße dich. Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Ich grüße dich. Maria ist die Begnadete Gottes. Das haben wir eben in dem Luthertext noch deutlicher gehört. Die Begnadete des Herrn. Was meint begnadet sein? In der katholischen Tradition hat ja die Maria eine ganz besondere Rolle. Die Maria wird ja unter den katholischen Glaubensgeschwistern ganz besonders verehrt. Und das hat etwas damit zu tun, mit diesem Begnadet bist du. In der katholischen Dogmatik hat man daraus formuliert, dass Jesus, dass Maria Theokotos war, also die Gottesgebärerin. Und dann haben die Protestanten gesagt, na, das ist ein wenig zu viel des Guten. Maria ist nicht Gottesgebärerin, sondern sie ist Begnadete Gottes. Gottesgebärerin hieße, dass Maria in ihrem Wesen so huldvoll, so besonders, so großartig war, dass quasi durch ihr eigen Dazutun aus Jesus der Sohn Gottes wurde, der in ihr heranwuchs. Das Lukas-Evangelium erzählt uns allerdings einen etwas anderen Akzent, nämlich es lag nicht an der Qualität der Maria, dass Jesus in ihr geboren wurde, sondern es lag an der Wirkung des Heiligen Geistes. Der wird über dich kommen und du wirst ein Kind gebären. Wenn Gott zu uns kommt, ist auf jeden Fall die Überraschung sehr groß. Das haben wir eben schon wahrgenommen bei den Kindern. Denn die Frage, die wir uns stellen, hoffentlich so überrascht wie die Kinder, ist, weshalb kommt der ausgerechnet zu mir? Vielleicht kannst du sagen, Jesus ist bei mir angekommen, ich kenne ihn, ich rede mit ihm, ich bin mit ihm vertraut im Gebet, im Gespräch, ich lese die Bibel, es hat mich etwas berührt von ihm in meinem Herzen. Das ist ja durchaus nicht selbstverständlich, dass er zu dir gekommen ist. Ich finde es überraschend, dass wir wenige, die wir hier sitzen, von uns wahrscheinlich recht zuversichtlich sagen, ja klar, ich gehöre zu Jesus. Aber viele andere in dieser Stadt kennen ihn nicht. Weshalb also kommt Jesus ausgerechnet zu mir? Nun, der Heilige Geist kommt immer persönlich. Er kommt nie gewaltsam und wenn er anklopft, dann erwartet er immer unsere Antwort. Und diese Antwort haben wir womöglich persönlich gegeben. Und diese Antwort wiederholen wir ja auch in unserem Glaubenleben immer wieder einmal. Die Liebe Gottes, der Heilige Geist, ernährt sich sehr zärtlich an, weil Gott ein Liebhaber der Menschen ist. Er ist ein Liebhaber der Menschen und deswegen ist er auch dein Liebhaber. Wiederum in der Tradition hat das dazu geführt, dass viele Nonnen so eine Vorstellung hatten von, ich bin mit Jesus verheiratet. Der ist also mein engster Beziehungsperson, das ist mein Liebhaber. Das ist ziemlich romantisch, diese Vorstellung, aber sie ist doch herzinniglich und auch ernst zu nehmen. Niemandem bin ich so sehr verbunden wie diesem Herrn. Mein ganzes Leben stelle ich ihm zur Verfügung. Das ist die Idee vom Mönch und Nonne sein. Und das hat etwas zu tun mit unserer Maria. Fragen wir uns aber noch einmal, wer liebt denn überhaupt Überraschungen? Also, ich liebe manche Überraschungen, nämlich dann, wenn sie schön sind. Dann liebe ich Überraschungen. Also, wenn ich was geschenkt kriege, ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet und sage, boah, ey, das ist ja ein Knaller. Super. Ich liebe Überraschungen, wenn man mir irgendwas Nettes sagt, wo ich gar nicht so mit gerechnet habe. Das finde ich schön. Ich liebe auch Überraschungen, wenn ich plötzlich eine Gehaltserhöhung kriege. Also, ist selten, aber... Vielleicht ist das für euch üblich. Oder ich liebe die Überraschung, du liebst die Überraschung, wenn du plötzlich befördert wirst. Also Mann, ey, du rückst empor und klasse. Aber es gibt auch unliebsame Überraschungen, die mag ich überhaupt nicht. Eine sehr unliebsame Überraschung ist zum Beispiel, die abgewiesen zu werden, wo ich das gar nicht erwartet habe. Unliebsam ist auch die Überraschung, wenn etwas auseinandergeht, was eigentlich zusammengehört und was darum wehtut. Ganz unliebsam sind natürlich auch Überraschungen, die uns eben unsere Lebensverdienstmöglichkeit nehmen, indem wir etwa arbeitslos werden. Unliebsam sind uns Überraschungen, die unsere Gesundheit betreffen, wenn wir plötzlich nicht mehr selbstverständlich gesund sind, aufstehen, sondern vielleicht eine Diagnose erhalten, die uns im Mark und Bein erschüttert. Der Heilige Geist zu der Maria kommend, der kommt auf jeden Fall zu ihr nicht auf Probe. Der sagt nicht, hallo Maria, wir machen jetzt mal ein bisschen Schwangerschaft, aber Scheinschwangerschaft, sondern der kommt und der bleibt. Und so kommt er auch zu uns, und das heißt, er will bei uns sein, im Guten wie im Schlechten. Das ist wirklich wie in einer Ehe, wie in einer Beziehung. Treue und Gemeinschaft in guten wie in schlechten Tagen. Und die Tage für die Maria, wir hatten es in der Einleitung schon gehört, wurden dann ja auch bitter und schmerzvoll und waren nicht mehr schön. Die Maria hat sich darauf eingelassen. Und so sind auch wir herausgefordert, uns auf die Wirkung Gottes in unserem Leben einzulassen. Das gilt für uns wie für die Maria, dass wir unseren Lebensweg, den wir hier ja nachgebaut haben, diese Stationen mit ihm gehen, dass wir mit ihm unterwegs sind, obwohl wir nicht wissen, was das eine oder andere uns bringen wird. Was ändert sich, wenn eine Frau schwanger wird, habe ich mir so überlegt. Ich weiß es nicht so genau, versteht ihr? Aber drei habe ich zumindest miterlebt. Und was ich beobachtet habe, ist, dass sich das Denken der schwangeren Frau verändert. Schwangere begreifen meine Herrschaften, ich habe eine Verantwortung für das, was in mir heranreift. Das ist mir ganz nah und ich bin jetzt ganz dafür verantwortlich. Und weil ich darüber nachdenke, esse ich vielleicht anderes. Bevorzugt Gurken oder Schokolade. Auf jeden Fall achte ich auf meine Ernährung. Ich trinke keinen Alkohol. Ich lasse das Rauchen sein vielleicht. Ich stelle also meinen ganzen Lebensstil darauf ein, weil da etwas sehr Wertvolles in mir lebt. Schwangere kommen allerdings ihren alten Aufgaben nach. Und das hat die Maria auch so getan. Die hat dann nicht plötzlich gesagt, jo, jetzt bin ich schwanger, also ich lege die Beine hoch und jetzt mache ich alles anders. Sondern die Maria, so denke ich, ist einfach in der häuslichen Umgebung geblieben. Und sie hat weiter das getan, was ihr aufgetragen war. Sie hat sich um das Feuer gekümmert und um das Essen, hat die Wohnung sauber gehalten. Maria hat ihr normales Leben zunächst ganz einfach weitergeführt. Schwangere achten auf sich. Sie riskieren keine unnötigen Risiken, gehen sie mehr ein. Sie spüren einfach die Verantwortung des heranwachsenden Lebens. Und Schwangere erfahren, und das war bei Maria sicher auch so, sie ist schöpferisch beteiligt. Das, glaube ich, ist eine ganz starke Erfahrung, wenn eine Frau ein Kind erwartet. Plötzlich ist man hineingenommen in das Schaffen von Leben. Und Schwangere wissen auch, dass die anderen sie nicht so ganz verstehen können. Und das war bei der Maria auch so. Sie wusste, die anderen werden mir meine Geschichte nicht so unbedingt glauben. Ja, also das war ja nicht so, dass sie alle drumherum standen und sagen, jo Maria, das ist ja ganz klar, dass du schwanger wirst ohne einen Mann. Ja, das ist letzte Woche schon mal passiert. Nicht? Sondern die Maria war eine, die sehr einsam dastand in dieser Situation, die wusste, mich versteht längst jetzt nicht mehr jeder. Und das, denke ich, ist auch etwas, was wir als Christen mit anderen Menschen teilen. Wir sagen, Jesus lebt in unserem Leben, wir haben eine Beziehung zu ihm, aber das heißt längst nicht, dass alle Leute das verstehen und sagen, ja klar. Sondern viele Leute sagen, was bildest du dir da ein? Ziemlich abgedreht. Auch wir sind schöpferisch beteiligt im Leben mit Gott, weil es für uns wichtig ist, unser Leben zu gestalten mit ihm. Und das hat eben etwas Lebenswirkliches. Aber diese wirkliche Beteiligung an unserem Leben fordert von uns eben auch eine besondere Verantwortungsübernahme für dieses Leben. Auch wir müssen auf uns achten. Auch wir müssen geistlich auf uns achten, dürfen nicht Risiken eingehen, von denen wir wissen, dass sie ins Auge gehen können. Auch wir legen uns eine gewisse Disziplin auf, weil wir wissen, Jesus in mir, das erfordert, dass ich bestimmte Dinge tue und andere Dinge lasse. Was gilt es also für mich als Christ zu tun, wenn Gott in meinem Leben einzieht? Ich denke, was sich verändert in unserem Leben, dass wir eine neue Klarheit gewinnen. Ein neues Selbstbewusstsein. Ich bin mit Gott, dem Allmächtigen, verbunden. Da kann man schon aufrecht gehen. Es erfordert von uns aber auch ein hohes Maß an Eigenständigkeit. Wir schwimmen nicht mehr in der Masse der anderen einfach mit. Und wir lernen, auch das verbindet uns mit Maria, Menschen sind für uns noch immer wichtig, aber Menschen sind für uns nicht mehr maßgeblich. Andere Menschen, ihre Meinung, ihr Text zur Welt ist nicht mehr unbedingt unser Text und wir sind nicht herausgefordert, Menschen zu folgen, sondern Jesus zu folgen. Mut gehört dazu, diesen Mut, den die Maria hatte. Auch wenn wir Christen geworden sind, geht das ganz normale Leben weiter und das kann einem ja schon viel Mut abverlangen. Und wir müssen sorgen für unser geistliches Leben. Also wir müssen darauf achten, wir werden darauf achten, was unser geistliches Leben, unser Umgang mit Jesus prägt. Wovon wir uns also beeinflussen lassen und wovon wir uns nicht beeinflussen lassen. Was wir intellektuell, geistig zu uns nehmen und was wir eben nicht zu uns nehmen. Was wir an uns heranlassen und was wir ablehnen. Was wir befürworten und was wir verneinen. Unsere praktische Lebenseinstellung ist davon berührt, dass Jesus in unser Leben hineinkommt, in dem, wie wir unseren Alltag gestalten. Veränderungen werden bei uns sichtbar, vielleicht im Umgang mit unserem Geld beispielsweise oder in der Art, wie wir reden, ob wir Menschen belügen oder lieber bei der Wahrheit bleiben. Aber das fordert alles sehr viel Mut. Das erfordert auch manches an Kraft. Und wenn wir es nicht gewohnt sind, ist es auch eine gewaltige Umstellung. Wir stellen uns zu Jesus und auch das ist nicht leicht. Das war für Maria auch nicht leicht zu sagen, ja, Gott ist zu mir gekommen, ich habe mich einverstanden damit erklärt und nun lebt er in mir und ich bin sein Eigentum, zuallererst sein Eigentum. Liebe Eltern, damit müsst ihr jetzt klarkommen. Die größte Überraschung unseres Lebens ist es zu hören, dass Gott uns ganz persönlich meint, dass er dich meint und mich. Und dieser großen Überraschung unseres Lebens begegnen wir im Grunde an jedem neuen Tag, wenn wir uns das mal bewusst machen, dass wir in gewisser Weise in gleicher Situation stehen wie unsere Maria. Und dazu brauchen wir den Geist Gottes, der uns Kraft, der uns Hilfe, der uns Zuspruch und Mut gibt. Wir brauchen den Herrn, von dem wir singen, O komm, du Morgenstern. Amen.
Das Anbetungsthema, Leute, mal Pause. Das wollen wir anders machen. Ich finde, das ist so eine wunderschöne Stimmung und da würde ich jetzt gerne in dieser Form weiter so machen, dass wir eine Zeit der Stille haben, wirklich Stille, einfach das Gesagte, den Raum, die Atmosphäre nochmal auf uns wirken lassen, da nochmal dran langgehen innerlich. Ich werde dann eine Gebetsgemeinschaft eröffnen und würde mich freuen, wenn uns noch andere auch mit dem Gebet leiten und dann mit dem Lobgesang der Maria abschließen. Lass uns mal in der Stille haben und dann zusammen beten. Lobgesang der Maria. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden dich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und sein Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen erfüllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Macht hoch die Tür. Lass uns dazu aufstehen. kurz hier Platz. Ganz kurzen Infoteil. Ja, jetzt wollen wir einfach mal denen applaudieren, die das hier in wenigen Tagen geschaffen haben. Es ist großartig. Letzte Woche ist noch die Petra Wiesekowski nach vorne gelaufen, hat man gesagt, hey, das schaffen wir nicht mit ein paar Leuten. Und wie ich gehört habe, waren das wohl, weiß ich, bestimmt 3 Dutzend Leute, die hier noch in 2, 3 Tagen das alles hier gerissen haben. Also richtig, richtig klasse. Ganz toll. Und jetzt noch ein Vorgeschmack auch auf Ostergarten. Ich denke mal, das ist so unsere Kragenweite. Das können wir. Finde ich toll. Ja, Arne, noch ein Kurzbericht aus dem Gemeindeleitungskreis. Dass wir jetzt auch ein bisschen schauen, dass wir auch zum Jahresende auch da au jour sind.
Ja, einige Informationen aus dem Leitungskreis. Leitungskreis, das ist also, sind die Ältesten zusammen mit ihren Diakonatsleitern. Und wir treffen uns ja regelmäßig, um über Belange der Gemeinde zu sprechen. Und auf der letzten Mitgliederversammlung hatten wir euch gesagt, was wir so planen. Und da wollten wir euch jetzt einfach einen kurzen Zwischenbericht geben. Das nächste Jahr soll ja unter dem Schwerpunkt stehen, für die Seele sorgen. Und deswegen haben wir es jetzt so gemacht, dass wir die Predigten des nächsten Jahres auf dieses Thema abstimmen werden. Nicht einzig und allein auf dieses Thema, aber doch sehr deutlich schwerpunktmäßig. Für die Seele sorgen, also Thema der Predigten im kommenden Jahr. Wir wollen außerdem die Ehen unter uns, solche, die verheiratet sind oder auf dem Weg dorthin sind, ganz besonders unterstützen. Und deswegen haben wir uns ein Mentoring überlegt. Das bedeutet, wir gehen auf einzelne Gemeindeglieder, auf Paare zu und fragen sie und bitten sie, andere Paare freundschaftlich zu begleiten, ihnen eine Unterstützung sein soll für solche, die auf dem Weg zur Ehe sind oder für solche, die schon in der Ehe unterwegs sind. Wir halten es für wichtig, hatten wir auf der Mitgliederversammlung gesagt, da konkret zu unterstützen. Ein weiterer Punkt für die Seele sorgen wird der sein, dass wir uns auch für Zweierschaften kümmern wollen, also eine intensive oder nahe Gemeinschaft von einzelnen Christen, die miteinander beten, Bibel lesen wollen oder sich einfach geistlich unterstützen, persönlich Rechenschaft geben wollen über ihren Glauben. Wir wissen, dass man das nicht zwingen kann und deswegen werden wir sowas wie ein Speed-Dating machen. Also da könnt ihr euch kennenlernen, dann könnt ihr sagen, wow, das passt, wir machen das jetzt. Dazu wird es eine Initiative geben. Diese Aspekte liegen im Diakonat Erwachsene unter der Leitung von Markus Wachovius. Ja, und wir haben uns überlegt, das war das Zweite, was wir auf der Mitgliederversammlung schon angesprochen hatten, dass wir auf eine Leiterschaftsschulung zugehen wollen. Wir halten es ja für wichtig, dass jüngere Menschen auch in die Verantwortung unserer Gemeinde hineinwachsen und wir glauben, dass das etwas mehr an persönlicher Unterstützung braucht, als wir das bisher geleistet und getan haben. Und das haben wir jetzt so beschlossen, dass wir also die 9 Themen, die es dazu im nächsten Jahr geben wird, festgelegt haben. Ich nenne mal 3. Wir werden über biblische Aspekte von Leitung nachdenken in diesem Kreis. Wir werden auch in einem anderen Thema der Frage nachgehen, wer bin ich denn? Also das ist das Thema von eigener Identitätsentwicklung und Entfaltung. Aber wir werden auch Themen anschauen wie Familie und Beruf und Berufung und wie steht das im Verhältnis zu Leitungsaufgaben, die wir in der Gemeinde wahrnehmen. Und bei diesen Leitungsaufgaben denken wir auch an den Ältestendienst, aber nicht ausschließlich, sowohl als auch. 9 Themen sollen das also sein. Dann hatten wir überlegt, ihr erinnert euch vielleicht von der Mitgliederversammlung, wie groß sollte eine Gruppe sein. Wir wurden ermutigt, das ganz groß anzufangen, aber so viel Mut hatten wir nicht, sondern wir haben gesagt, wir fangen erstmal in einem relativ überschaubaren Training von insgesamt 12 Leuten an. Wir haben uns über Namen in dem Leitungskreis unterhalten und werden jetzt entsprechend dieser Liste auf einzelne Gemeindeglieder zugehen. Das wird nicht das einzige Mal sein, dass wir diese Leiterschulung durchführen, sondern wir wollen das fortsetzen über die Jahre unseres Gemeindelebens, wenn es sich bewährt. Und deswegen sei nicht traurig, wenn du nicht angesprochen wirst, aber wir müssen ja irgendwo mal anfangen und das wollen wir jetzt tun. Und uns war es wichtig, euch das mitzuteilen, dass wir also jetzt in ganz konkrete Schritte hineinkommen, damit ihr da nicht erst bei der nächsten Mitgliederversammlung im Februar davon erfahrt und bis da euch nicht mehr schlafen könnt, weil ihr immer denkt, was machen die? Jetzt wisst ihr, was die machen und was geplant ist. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Wir wollen, bevor wir uns unter den Segen stellen, nochmal anbieten, das Gespräch, wer das heute festmachen möchte, ja wirklich Jesus in sein Leben hineinzulassen, wie es Maria ja auch zugelassen hat, und da auch was festmachen. Der Platz in den Palmen ist jetzt ein bisschen zugestellt, aber ich denke mal, sitzen kann man da trotzdem. Also möchten auch heute einladen zu Gespräch und Gebet, aber auch danach einladen zu Keks und vielleicht noch einen Tee und Kaffee und noch im Café 7. Sebastian ist auf, ne? Ist auf, ja. Ja, also auch da wird eingeladen zum Verweilen, auch zum Kennenlernen, zum Gespräch, Kontakt knüpfen. Und am Infopoint ist auch jemand für Fragen an die Gemeinde. Ja, lasst uns aufstehen zum Segen und Arne, bitte.
Lieber Gott und Vater, wir stehen im Kreis beieinander und wir stehen vor dir. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die du uns schenkst, untereinander und mit dem Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass du uns segnest durch deine Gegenwart. Wir bitten dich, schenke uns deinen Frieden und lass dein Angesicht mit uns sein. Habe einen Blick auf unsere Wege, behüte uns und unsere Lieben. Führe uns auf den Wegen, die du für uns bereitet hast. Und lass uns immer tiefer hineinwachsen in die Erkenntnis deiner Herrlichkeit. So segne du uns und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei du uns gnädig. Amen.